Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Also die gesamte Studie hat insgesamt ein Jahr gedauert und in der Zeit musste ich überlegen, insgesamt 10 Mal nach Berlin fahren.
Das ist Andreas Lipinski. Andreas Lipinski ist Familienvater und lebt in der Nähe von Hamburg. Er ist 57 Jahre alt, arbeitet als Autor und Übersetzer. Und er hat an der Berliner Charité bei einer Psychedelika-Studie mitgemacht. Untersucht wurde Psilocybin, der Wirkstoff, der in Magic Mushrooms vorkommt. Gefragt wurde nach der Wirkung von Psilocybin bei Patienten mit einer schweren, bislang nicht behandelbaren Depression.
Also nach einem Einführungsgespräch bekommt man die Substanz, die dann nach, würde ich sagen, 30 Minuten anfängt zu wirken. Da legt man sich hin und legt also insgesamt 6 bis 7 Stunden auf dem Bett mit dem Kopfhörer, läuft Musik. Und man ist praktisch die ganze Zeit im gewissen Sinne weg.
Begleitet wurden die Sitzungen von 2 TherapeutInnen. Eingebettet waren sie in etwa 14 Stunden Gesprächstherapie, in der die Substanzerfahrung vor- und nachbesprochen wird. Insgesamt 2 Substanzsitzungen im Abstand von 6 Wochen bekam Andreas Lipinski.
Das Wesentlichste dieser Erfahrung war für mich, in meinem Fall, weil ich kenne auch andere Beschreibungen, das war alles gut. Nicht angstbesetzt, nicht schambesetzt. So als würde ich die gesamte Wirklichkeit, die ich noch einigermaßen begreifen konnte oder mich an sie erinnern konnte, aus einem völlig anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive, so von oben oder von außerhalb meines eigenen Ichs betrachten.
Wegen seiner halluzinogenen Wirkung gilt Psilocybin in den meisten Ländern der Welt als illegale Droge, auch in Deutschland. Das könnte sich aber auf absehbare Zeit ändern. Psychedelische Substanzen werden zurzeit weltweit sehr stark beforscht. Dabei geht es um das Potenzial, das diese Wirkstoffe in der Behandlung von psychischen Erkrankungen haben. Die Psilocybin-Studie, an der Andreas Lipinski teilgenommen hat, wurde vom Bundesforschungsministerium mitfinanziert.
Das liegt daran, dass wir seit vielen Jahren keine echten Innovationen in der Psychopharmakotherapie haben.
Das ist Gerhard Gründer. Der Psychiater leitet die Abteilung Molekulares Neuroimaging am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Gründer hat die Psilocybin-Studie geleitet, an der Andreas Lipinski teilgenommen hat. Was Gründer meint, wenn er von mangelnden Innovationen spricht, sind Antidepressiva. Die sind schon recht lange auf dem Markt. Neue Medikamente oder Lösungsansätze in der Depressionsbehandlung gab es schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Das heißt, man sucht nach neuen Therapieprinzipien und dann wird natürlich auch dieses Therapieparadigma in Frage gestellt, mit dem wir seit 60 Jahren behandeln, dass wir eine molekulare Dysfunktion in den Hirnen unserer Patienten behandeln durch eine Arzneimitteltherapie, die diese Dysfunktion korrigiert.
Anders als Antidepressiva, die man regelmäßig einnehmen muss, gelten Psychedelika als disruptiv. Sie sorgen also nicht dauerhaft und gleichbleibend für eine Veränderung der Hirnchemie, sondern man könnte sagen, sie wirbeln einmal gehörig alles durcheinander. Hirnareale, die sonst nicht miteinander in Kontakt stehen, kommunizieren. Das kann zu neuen Erkenntnissen und Sichtweisen führen, von denen zumindest einige PatientInnen profitieren.
Die Substanzen, die eher einen disruptiven Charakter haben, also die gibt man nur ein oder wenige Male, so genau wissen wir das noch nicht, wie oft man sie dann letztendlich geben muss, aber es sind letztendlich nur wenige Male innerhalb großer Zeiträume. Da sehen die Ergebnisse sehr vielversprechend aus.
Erforscht wird weltweit nicht nur der Pilzwirkstoff Psilocybin, sondern auch LSD, zum Beispiel in der Schweiz. Auch zu 5-MeO-DMT laufen Studien. Das ist ein stark halluzinogener Wirkstoff, der in Wurzeln und Krötensekret vorkommt. Und auch zu MDMA wird geforscht. Das ist der Hauptbestandteil der Partydroge Ecstasy, ein Amphetaminabkömmling, der wegen seiner bewusstseinserweiternden Qualitäten immer wieder als atypisches Psychedelikum bezeichnet wird. Umso umfangreicher und professioneller diese wissenschaftlichen Studien werden und umso vielversprechender deren Ergebnisse sind, desto größer wird auch die Hoffnung, dass Psychedelika eines Tages offiziell als Medikamente in der Psychotherapie zugelassen werden. Dazu müssen die Substanzen ein Zulassungsverfahren durchlaufen. In den USA regelt das die Food and Drug Administration, FDA. In Europa ist die EMA zuständig, die Europäische Arzneimittelbehörde.
Psychedelika-Forschung, der Einsatz von Drogen in therapeutischen Behandlungen. Ein Feature von Marlene Halser.
In den USA hat die FDA Anfang August in Sachen Zulassung eine in der Fachwelt mit großer Spannung erwartete Entscheidung gefällt. Allerdings fiel sie negativ aus.
A few hours ago, the FDA rejected MDMA therapy as a treatment for PTSD.
Vor wenigen Stunden hat die US-Arzneimittelbehörde MDMA zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen abgelehnt. Ein Rückschlag für die wachsende Bewegung, die Psychedelika in der Behandlung psychischer Erkrankungen zulassen will.
Wie kam es zu diesem negativen Votum der FDA? Und welche Rolle spielt diese Entscheidung für die Psychedelika-Forschung in Deutschland und Europa? Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen ausholen. Zunächst mal, was sind posttraumatische Belastungsstörungen?
Posttraumatische Belastungsstörungen treten in der Regel nach einschneidenden oder sehr belastenden Ereignissen auf, etwa bei Menschen, die Krieg erlebt haben oder fliehen mussten. Auch nach schweren Verkehrsunfällen, Naturkatastrophen, rassistischen Angriffen oder sexuellen Übergriffen erkranken Menschen daran. Sie leiden unter Flashbacks, also Gedanken und Bildern, die das Erlebte wiederholen, aber auch unter Albträumen und Schlafstörungen. Auch Übererregbarkeit, depressive Stimmungen, Angststörungen und Suchterkrankungen können Folgen sein. Etwa 2-3% der Menschen in Deutschland entwickeln nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums mindestens einmal im Leben PTBS.
Bislang werden PTBS-PatientInnen in Deutschland mit einer traumafokussierten Psychotherapie behandelt. Das ist die Behandlungsmethode, die in Deutschland in den entsprechenden ärztlichen Leitlinien steht, noch vor der Behandlung mit Medikamenten. Ingo Schäfer ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Spezialambulanz für Traumafolgestörungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Schäfer leitet außerdem stellvertretend das Referat Psychotraumatologie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, DGPPN.
Die traumafokussierte Therapie selbst bietet inzwischen ein ganzes Spektrum von Methoden an, von solchen, die eher Gedanken über das Trauma adressieren, bis hin zu solchen, die eher tatsächlich sehr nah an der traumatischen Erinnerung arbeiten.
Das Problem dabei ist, sich einer traumatischen Erfahrung in einer Gesprächstherapie zu nähern, kann für Betroffene psychisch belastend sein. Das Erlebte ist mit negativen Gefühlen besetzt. Lähmende Angst, überbordende Trauer oder auch umfassende Hilflosigkeit. Sich dem auszusetzen ist anstrengend und schwer. Schäfer sagt, man könne davon ausgehen, dass 20-30% die Therapie abbrechen. Wie viele Betroffene erst gar keine Therapie beginnen, ist nicht erfasst. Hier kommt nun die Substanz MDMA ins Spiel.
Die Stärke der MDMA-gestützten Psychotherapie, so muss man es ja sagen, könnte darin bestehen, Menschen zu erreichen, die wir bisher mit diesen Therapien nicht erreichen. Eine der Hauptwirkungen von MDMA ist ja eine Angstreduktion. Und es wirkt sich aus auf den zwischenmenschlichen Kontakt, also in dem Fall die therapeutische Beziehung. Und es gibt offensichtlich eine größere Gruppe von Menschen, die, wenn solche durch MDMA-gestützte Psychotherapien zur Verfügung stehen würden, diese auch eher nutzen würden als die herkömmlichen Therapien.
Das sagt auch der Schweizer Psychopharmakologe Matthias Lichti. Er erforscht seit Jahrzehnten die Wirkung und Verträglichkeit von LSD, Psilocybin und MDMA. In der Schweiz erhalten PsychiaterInnen regelmäßig Ausnahmegenehmigungen vom Bundesamt für Gesundheit, um PatientInnen mit Psychedelika zu behandeln. In den USA hat ein Unternehmen zwei Studien vorgelegt, nach denen MDMA in Kombination mit Psychotherapie sicher und wirksam ist. Etwa 2/3 der Patientinnen und Patienten, die 3 Sitzungen mit MDMA und Gesprächstherapie erhalten hatten, erfüllten am Ende der Studien nicht mehr die Diagnosekriterien für eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Ergebnisse wurden im Mai 2021 und September 2023 im renommierten Fachmagazin Nature Medicine veröffentlicht. Der Schweizer Psychopharmakologe Matthias Lirti bewertet die Studien positiv.
Ich finde, man sollte es zulassen. Das MDMA ist wirksam. Die Phase-3-Studien sind ausreichend.
In Holland kam Anfang Juni ein Expertengremium ebenfalls zu einer positiven Bewertung. Nach Auswertung der aktuellen Studienlage empfiehlt es dem holländischen Gesundheitsministerium, MDMA zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen im Rahmen einer groß angelegten Untersuchung freizugeben. Bislang ist Australien das einzige Land der Welt, das MDMA ebenso wie den Pilzwirkstoff Psilocybin als Medikamente in der Psychotherapie zugelassen hat. Warum also hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde im August das Zulassungsgesuch abgelehnt? Psychiater Gerhard Gründer hat eine Vermutung.
Also letztendlich ist das ja MAPS, ein Unternehmen, das ja fast eher eine Religion oder eine Weltanschauung vertritt und nicht wirklich klassisch eine konservative Arzneimittelentwicklung betrieben hat.
Das Unternehmen, das die Studien vorgelegt und auch die Zulassung bei der FDA beantragt hat, heißt Lykos Therapeutics. Lykos Therapeutics geht zurück auf eine kalifornische Lobbyorganisation namens MAPS, die seit Jahrzehnten das Ziel verfolgt, Psychedelika zu rehabilitieren, nachdem sie in den 70ern, vor allem aus politischen Gründen, verboten wurden. Lykos Therapeutics ist also kein klassischer Pharmakonzern und auch nicht mit streng wissenschaftlicher Forschung assoziiert, sondern eine Firma mit stark ideologischem Unterbau.
MAPS und Rick Doblin treten mit dem Anspruch auf, mit Psychedelika werden wir alle Probleme der Welt lösen. Das steht hinter allem. Ja? Wenn wir alle Menschen mit MDMA behandeln, dann gibt es zukünftig keine Konflikte mehr und die Klimakrise lösen wir sowieso. Und wenn man natürlich so rangeht an die Sache und nicht ganz konservativ eigentlich ja, ein Arzneimittel in einer bestimmten Indikation zur Zulassung bringen will, dann macht man sich gegenüber den nüchternen Gutachtern, die so etwas betrachten, ein bisschen angreifbar.
Gegründet wurde MAPS 1986, also vor mittlerweile fast 40 Jahren, von einem Mann namens Rick Doblin. Der 70-Jährige tritt regelmäßig bei Konferenzen auf, um über seine Vision zu sprechen. Die Anwendung von Psychedelika in der Psychotherapie, aber auch darüber hinaus zu entstigmatisieren. Dass sich MAPS dabei auf MDMA in der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen konzentriert hat, war eine strategische Entscheidung, wie Doblin 2023 auf einer Mindfulness-Konferenz erzählt.
In Therapy, we had to do a very strategic analysis.
Wie bringen wir Psychedelika zurück in die Kultur? Dafür mussten wir strategisch vorgehen. Welche Substanz und welche Patientengruppe? Die Wahl fiel auf MDMA, weil es die sanfteste Substanz ist. Wir halten es für sinnvoll, dass Therapeuten, die Psychedelika verabreichen wollen, diese auch selbst ausprobieren. Und bei MDMA sind die Vorbehalte unter Psychiatern und Therapeuten geringer als bei Psilocybin und LSD. Außerdem brauchten wir Patienten, mit denen die Amerikaner sympathisieren, und eine Krankheit, für die es keine gute Behandlung gibt und die zum Selbstmord führen kann. So kamen wir auf PTBS.
Das Problem ist nur, wie es scheint, weist das Studiendesign von Lykos Therapeutics an einigen Stellen gravierende Mängel auf.
Das zumindest behaupten US-amerikanische KritikerInnen, die sich mit ihren Aussagen zum Teil auf ehemalige Studienteilnehmende beziehen. MDMA als Substanz sei also nicht das Problem, sondern die Firma, die den Zulassungsantrag gestellt hat.
Die Psychedelika-Kultur hat ein Konsensproblem, zumindest auf der Seite, die das Feld bestimmt. Und das ist wichtig, wenn es um Substanzen geht, die die Beeinflussbarkeit steigern und die man besonders traumatisierten Menschen verabreichen will.
Das ist Neshi Devenau. Die Bioethikerin ist Vorstandsmitglied der US-Nachrichtenseite Symposia und gehört zu den ausdauerndsten Kritikerinnen des Zulassungsantrags von Lykos Therapeutics. 2021 veröffentlichte die Nachrichtenseite Symposia einen Podcast namens Power Trip, an dem Devenau mitgearbeitet hat. Darin erheben Studienteilnehmende schwere Vorwürfe gegen MAPS, also die Organisation, die hinter den MDMA-Studien steht. In einem Fall geht es um sexualisiertes Fehlverhalten und den Missbrauch der therapeutischen Machtposition. Devenau sagt, das berichtete Fehlverhalten sei im Therapiekonzept von MAPS angelegt.
The whole system of the therapy is set up to kind of subjugate the clients.
Das gesamte Therapiekonzept basiert auf der Idee, den Patienten zu unterwerfen und den Therapeuten zu empowern, ohne Leitplanken für Größenwahn und Messianismus. Deshalb gibt es Berichte, wie den aus der vorbereitenden Studie, wo der Therapeut die Probandin auf den Boden drückt, um den traumatischen Übergriff, den sie erlebt hat, nochmal nachzuspielen. Das ist total gefährlich und schädlich. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Wir sollten auf MDMA keine Übergriffe reinszenieren. Aber dieser Gedanke stammt aus dem Underground. Die gesamte Studieninfrastruktur wurde ja zu dem Zweck entworfen, eine Behandlung aus dem Untergrund zu legalisieren.
Eine generelle kritische Reflexion über diese Praktiken finde nicht statt, sagt Neshi Devenau. Lykos Therapeutics bezeichnet den Fall aus dem Jahr 2015 als zutiefst bedauerlich. Man habe diesen rechtzeitig den zuständigen Behörden gemeldet und den betroffenen Therapeuten von jeder weiteren Zusammenarbeit ausgeschlossen. Doch es gibt weitere Kritik. In anderen Fällen sollen die Behandlungsergebnisse mit MDMA zu suggestiv evaluiert worden sein. Das schreiben auch die Autoren des Institutes for Clinical and Economic Review, kurz ICER, in einem im März erschienenen Bericht.
Wir haben wiederholt gehört, dass Druck dahingehend ausgeübt wurde, dass die Ergebnisse in der MAPS-Studie positiv ausfallen müssen. Es gab offenbar die Überzeugung, dass die MDMA-Therapie nützlich und notwendig ist und dass negative Ergebnisse die Zulassung behindern können. Dies hat dazu geführt, dass sich einige Teilnehmer dazu gedrängt fühlten, negative Ergebnisse zu unterdrücken und nur positive Ergebnisse zu berichten. Auch fürchteten einige Teilnehmer, die Teil der Psychedelika-Community waren, dass sie anschließend gemieden werden könnten oder dass sie zukünftigen Patienten die Möglichkeit verwehren, eine MDMA-Therapie in Anspruch zu nehmen, wenn sie negative Erfahrungen zu Protokoll geben.
Den Vorwurf der Beeinflussung weist das Unternehmen zurück und schreibt, die Kritiker würden sich auf anonyme Berichte ohne angemessene Dokumentation stützen und diese nutzen, um ungerechtfertigte Zweifel an der Integrität von Lykos sowie Dutzenden von engagierten Klinikern und Forschenden zu wecken. Neshi Devenau lässt das nicht gelten.
You know, I think what needs to happen is a independent investigation that's not led by Lykos.
Es sollte eine unabhängige Untersuchung geben, die nicht von Lykos geleitet wird, in der Teilnehmende, Whistleblower und alle anderen der FDA von ihren Erfahrungen berichten können.
Um zu verhindern, dass die FDA dem Antrag von Lykos Therapeutics stattgibt, startete Devenau gemeinsam mit anderen im Mai eine Petition. Sie konnte erwirken, dass die Sitzung eines der FDA vorgelagerten ExpertInnen-Gremiums Anfang Juni öffentlich stattfand. Während des 9-stündigen Hearings brachten Devenau und andere KritikerInnen ihre Einwände gegen das Studiendesign vor. Am Ende votierten die Expertinnen und Experten gegen den Gesamtnutzen von MDMA bei der Behandlung von PTBS. 9 der 11 Berater kamen zu dem Schluss, die verfügbaren Daten würden die Wirksamkeit der Behandlung nicht belegen. Die Arzneimittelbehörde FDA jedenfalls schloss sich im August an und lehnte den Antrag von Lykos Therapeutics ab. Die Grundlage der bisher eingereichten Daten reiche nicht aus, schrieb die FDA. Das Unternehmen müsse eine zusätzliche Zulassungsstudie führen, um weitere Informationen über die Sicherheit und Wirksamkeit von MDMA zu erhalten. Europäische Forschende wie der Mannheimer Psychiater Gerhard Gründer messen dieser Entscheidung keine allzu große Bedeutung bei.
Ich würde die Entscheidung nicht überbewerten. Das bedeutet nicht, dass nicht zukünftig auch Psychedelika zugelassen werden, auch von der FDA. Da bin ich ziemlich sicher.
Ein Kritikpunkt am Studiendesign von Lykos Therapeutics ist aber auch für andere Psychedelika-Studien relevant. Nämlich die Kritik, dass sich Psychedelika nicht richtig verblinden lassen.
Das nennt sich dann funktionelle Entblindung. Die Substanz, die Sie prüfen wollen, macht eben so charakteristische Wirkungen oder Nebenwirkungen, dass sowohl Patientinnen als auch Therapeutinnen dann letztendlich sehr schnell wissen, was sie bekommen haben. Also zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ja, in dem Moment hat man den Goldstandard der klinischen Prüfung, nämlich das doppelblinde Design, verlassen.
Das ging auch Andreas Lipinski als Teilnehmer der deutschen Psilocybin-Studie so.
Also da ich keine Erfahrung bis dahin mit Drogen oder mit Psychedelika hatte, bin ich bei der ersten Sitzung davon ausgegangen, dass das die hohe Dosis war. Weil die Wirkung war schon so bezeichnend und überwältigend. Erst 6 Wochen später ist mir dann der Verdacht gekommen, dass die erste Sitzung die kleine Dosis war und dann erst später, 6 Wochen später, die hohe Dosis. Und das hat sich jetzt auch bestätigt. Die Studie ist jetzt entblindet und ich hatte das jetzt schwarz auf weiß bestätigt bekommen per E-Mail.
Pi mal Daumen, 90% der Patienten und Patientinnen wissen relativ sicher, ob sie die hohe Dosis Psilocybin hatten oder die niedrige oder Placebo.
Ein Ansatz, dem zu begegnen, sind sogenannte aktive Placebo. Man verabreicht also keine Zuckerpille, sondern ein anderes stimulierendes Medikament. Oder aber man vergleicht mit einer kleinen Dosis der halluzinogenen Substanz.
Auch das gilt nur als unvollständige Kontrolle. Letztendlich kann man eine gewisse funktionelle Entblindung wahrscheinlich nicht verhindern. Man muss aber auch sagen, bei der Prüfung konventioneller Psychopharmaka gibt's das auch. Am Ende muss ich aber auch sagen, je länger Ihr Beobachtungszeitraum ist, desto weniger sollte das eigentlich eine Rolle spielen.
Ob das also bei Psychedelika ein Kriterium sein sollte, das eine Zulassung verhindert? Generell ist der Zulassungsprozess bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA aufwendiger als in den USA. Der Tscheche Tadeusz Havrot verfolgt das genau. Er leitet eine Lobbyorganisation, die sich bei der EU für die Zulassung von Psychedelika in der Psychotherapie einsetzt.
It's not enough to only have clinical trials that show this positive risk and benefit balance and efficacy.
Klinische Studien, die ein positives Risiko-Nutzen-Verhältnis und die Wirksamkeit belegen, reichen in der EU nicht. Man braucht auch Studien, die zeigen, dass ein neues Medikament besser wirkt als die, die bereits zugelassen sind. Dabei geht es auch darum, ob die Mehrkosten einer Behandlung im Verhältnis zum medizinischen Zusatznutzen stehen. Das sind EU-spezifische Anforderungen. Und wenn wir wollen, dass Patienten in Europa künftig Zugang zu Psychedelika haben, müssen wir diese Studienanforderungen erfüllen.
We will need to go through these studies and requirements.
Hinzu kommen wirtschaftliche Aspekte, die für Unternehmen, die ein neues Medikament zulassen wollen, eine Rolle spielen. Eine Zulassung in den USA erschließt sofort einen riesigen Absatzmarkt. In der EU muss eine Firma nach der Zulassung erst mit allen 27 EU-Staaten einzeln verhandeln, bevor sie das Medikament dort vertreiben darf. In Deutschland ist die zuständige Stelle das BfArM, also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das über eine Zulassung bestimmt. Der Schweizer Psychopharmakologe Matthias Lechti sieht das kritisch.
Die Firmen sind eigentlich interessiert, die Zulassung primär in den USA zu machen, weil sie da dann auch ein bisschen Geld dafür kriegen, wenn sie dann auf den Markt kommen und das wirklich auch einsetzen können. In Europa ist oft so, dass man noch zeigen muss, dass das neue Verfahren einen Bezug herstellt zwischen Geld und Nutzen. Das ist innovationsschädigend in dem Sinn, dass es für eine Firma uninteressant ist, hier noch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also in aller Regel erwarte ich, dass die Zulassungen in Europa immer erst verzögert kommen, weil wir hier einfach überadministriert sind und es den Firmen zu kompliziert machen.
Anders als in den USA gibt es in Deutschland Fachgesellschaften, die Leitlinien entwickeln, welche Therapieform in der Behandlung mit Psychedelika angemessen ist. Dass das Untergrundtherapiemodell, mit dem MAPS bzw. Lykos Therapeutics in den USA arbeiten, in Deutschland 1:1 zur Anwendung kommt, ist unwahrscheinlich. Bei der deutschen Psilocybin-Studie von Gerhard Gründer liegen mittlerweile vorläufige Ergebnisse vor. Lea Mertens ist klinische Psychologin am ZI in Mannheim und hat maßgeblich an der Studie mitgearbeitet. Bei einer Psychedelika-Fachkonferenz im holländischen Haarlem Anfang Juni hat sie ihre Arbeit vor Fachpublikum vorgestellt.
We had 3 treatment groups.
144 PatientInnen insgesamt, aufgeteilt in 3 Patientengruppen. Ein Drittel bekam eine hohe Dosis Psilocybin, ein Drittel eine niedrige Dosis Psilocybin und ein Drittel ein aktives Placebo. Nach 6 Wochen dann die 2. Substanzsitzung, sodass alle ProbandInnen mindestens einmal Psilocybin bekommen haben. Was also kam bei der Studie heraus? Das kommt darauf an, welchen Maßstab man anlegt.
So, coming to the primary endpoint. Our predefined primary endpoint was treatment response.
Wissenschaftler legen vor Studienbeginn einen primären Endpunkt fest, der erreicht werden muss, damit die Wirkung als nachgewiesen gilt. Dieser primäre Endpunkt war bei der deutschen Psilocybin-Studie sehr optimistisch gewählt. Die Depressionssymptome sollten in einem standardisierten Depressionstest nach 6 Wochen um mindestens 50% gesunken sein. Das wurde in der Studie nicht erreicht. Nachgewiesen wurde zwar eine statistisch signifikante Verbesserung 1 Woche nach der ersten hohen Dosis Psilocybin, aber nach 6 Wochen war die Verbesserung nach dieser Metrik nicht mehr statistisch signifikant.
One of our secondary outcomes is change from baseline, and we also looked at that. And we looked at that at 6 weeks and also at 1 week after the first dose.
Guckt man sich dagegen die individuellen Verbesserungen der einzelnen PatientInnen an, sieht man, dass einige sehr stark von der hohen Dosis profitieren, sowohl nach 1 Woche als auch nach 6 Wochen. Legt man die individuelle Verbesserung im Vergleich zum jeweiligen Ausgangspunkt zugrunde, ist die Verbesserung nach einer hohen Dosis Psilocybin sowohl nach 1 als auch nach 6 Wochen sehr wohl statistisch signifikant. Was die Studie in jedem Fall zeigt, ist, dass es noch offene Fragen gibt. Offenbar scheinen nicht alle PatientInnen gleichermaßen von der Behandlung mit Psilocybin in der Psychotherapie zu profitieren. Aber was bedingt den Unterschied? Auch wie viele Substanzsitzungen am Ende notwendig sind, ist offen. Auch das ist unter Umständen individuell. Studienleiter Gerhard Gründer will diesen offenen Fragen in einer neuen, sehr viel breiter angelegten Studie nachgehen. Andreas Lipinski, der als Proband an der ersten Studie teilgenommen hat, hofft, dass es diese weitere, größere Studie geben wird.
Es geht mir insofern besser, dass ich mich frei fühle und mit einer gewissen Leichtigkeit mir erlaube, Sachen neu zu bewerten oder überhaupt nicht zu bewerten oder mich an neue Erfahrungen wage. Ich habe ganz viele neue Bereiche entdeckt in diesen 2,5 Jahren, in den Beziehungen, in meinem Inneren, in meinen Bedürfnissen. Und das wünsche ich jedem Menschen, der das Bedürfnis hat oder die Probleme hat oder an Depressionen leidet, dass er diese Veränderung erfährt.
Psychedelika-Forschung. Der Einsatz von Drogen in therapeutischen Behandlungen. Ein Feature von Marlene Halser. Es sprachen Eva Meckbach, Merle Wasmuth und Max Urlacher. Ton Hermann Leppich. Regie Gerald Michel. Redaktion Jana Wuttke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.